Herzlich willkommen zu Kiosk Königswinter, dem kommunalpolitischen Podcast der CDU Königswinter. Heute wieder mit Silke Frink und Stefan Unkelbach. Ich war ja im Skiurlaub und habe eine Folge ausgesetzt. Hallo liebe Silke, und wie war es denn so alleine hier?
Frohes neues Jahr, Stefan. Ja, es war natürlich einsam ohne dich, aber auch nicht wirklich, weil ich hatte ja Herbert Krämer hier.
Ja.
Ne, die Folge hast du ja gehört.
Habe ich gehört.
Unser Weihnachtsspezial.
Sehr, sehr schön. Die Chronik, ein wirklich tolles Buch. Ja, auch von meiner Seite aus Ihnen allen ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2025. Also ich wäre gern dabei gewesen mit Herbert Krämer, aber wir hatten sehr viel Sonne auch im Skiurlaub. Also ich war dann doch lieber tatsächlich, wenn ich jetzt mich hätte, ich musste mich entscheiden und ich habe mich doch richtig entschieden. Ich hoffe, das ist okay für dich.
Ja, schön, dass du das nochmal sagst. Ich habe es gesehen, du hast ja zwischendurch was gepostet.
Ja.
Also das war natürlich, ihr hattet da ja wirklich richtig Glück, ne?
Viel
das
Sonne,
waren ja tolle Aufnahmen,
guter
tolles
Schnee.
Wetter.
Wir hatten sehr viel Spaß, auch als Familie. Wir sind nachmittags, unsere Kinder sind ja noch klein, aber nachmittags sind wir immer ein bisschen zusammengefahren. Vormittags waren sie in der Skischule. Das geht schon erstaunlich gut und ich entdecke so meine Qualitäten, das am Rande der Piste fahren und über Stock und Stein springen, habe ich so ein bisschen wiederentdeckt tatsächlich in meinem gesetzten Alter.
Aha.
Ja, weil du musst ja mithalten mit den Kids.
Weißt du? Okay.
Also ist schon, es war schön.
Ja, ich bin hier dann von Keksteller zu Keksteller gesprungen, habe viel Verwandtschaft besucht, wir hatten Familie hier, also es war auch sehr schön.
Auch gut ins neue Jahr gekommen, das freut
mich. Und
ich
habe mich total gefreut, denn wir haben Post. In unserem Kiosk ist Post angekommen.
Ah ja.
Via unsere Mailadresse, die wir ja kundgetan haben, die auch immer in den Shownotes steht, podcast@cdu-königswinter.de. Da haben Menschen geschrieben.
Mhm.
Das hat mich sehr gefreut.
Und du hast ein paar Beispiele
rausgesucht. Ich habe Beispiele, genau. Es gibt nämlich auch noch mal Fragen zu beantworten.
Mhm. Machen wir gerne.
Und zwar ein Hörer aus der Altstadt bezieht sich auf unseren Beitrag zur Nachtbeleuchtung. Und der sagt, ich wohne in der Altstadt und warum bitte ist die Straße am Palastweiher nicht abgeschaltet?
Also warum brennt am Palastweiher auch nachts das Licht?
Auch nachts,
warum
durchgängig
sind auch nachts
das Licht.
Die Laternen an? Ja, das kann man relativ einfach beantworten. Das liegt daran, dass die Turnhalle am Palastweiher aktuell eine Flüchtlingsunterkunft ist. Und das war ein Wunsch aus der Bevölkerung hier in Königswinter. Die Laternen sollen nachts angeschaltet bleiben an allen Flüchtlingsunterkünften in Königswinter. Und deswegen sind in der Nähe von Flüchtlingsunterkünften auch nachts alle Lampen an.
In meinen Augen nochmal ein Argument, die Nachtbeleuchtung überall wieder durchgängig anzulassen, weil man könnte ja auch von Stigmatisierung sprechen, dass man sagt, also die Polizei hat nicht gesagt, das ist jetzt super gefährlich, wenn da Flüchtlinge wohnen.
Absolut richtig.
Sondern die Koalition kommt da dem Wunsch der Bevölkerung nach und sagt im Grunde, okay, dann lassen wir es mal hell, wenn da die dunklen Gestalten rumlaufen.
Es gibt mittlerweile so viele Ausnahmen tatsächlich. Man sollte das Licht einfach überall in Königswinter nachts wieder einschalten, aber das haben wir ja beim vorletzten Mal sehr ausführlich besprochen. Das Thema wird auch 2025 bleiben und da wird unsere Meinung auch gleich bleiben. Nachts müssen die Laternen wieder eingeschaltet werden in Königswinter und zwar überall.
Ein weiterer Hörer bezieht sich auf das Ratsinformationssystem. Wir haben ja so ganz flockig gesagt, oh, das ist ganz toll, da könnt ihr alles nachlesen, geht da mal rein und guckt mal. Ja, das haben jetzt auch wohl offensichtlich Leute gemacht. Und
das
haben
ist
gesagt,
doch nicht so einfach.
Genau, und dann hat sich gemeldet und hat gesagt, also das ist ja jetzt mal echt kompliziert und ich habe jetzt gesagt, ja, das ist wahr, das ist nicht wie Google, wo Google schon so weiß, was man so will und was man so.
Wenn man ein halbes Wort eingibt,
ja, genau,
schon 12 Antworten bekommt,
na,
genau.
Oder das falsch geschrieben hat und dann Google hat dich schon richtig verstanden.
So ist es nicht, ja, das stimmt.
So ist es wirklich nicht, ist eine ganz andere Art der Programmierung. Aber ich bin jetzt verabredet mit dem Hörer. Wir machen das remote und gehen mal zusammen durchs Ratsinformationssystem.
Okay.
Und das wirklich für alle, melden Sie sich, wenn Sie sagen, hey, wie geht das denn?
Ja, Fragen oder Probleme haben. Es gibt ein Recherchesystem. Es ist ein bisschen komplizierter tatsächlich als Google, wie du sagst. Aber da helfen wir sehr, sehr gerne. Prima, dann mach das gerne.
Und dann, während du die Pisten in Kleinaal runtergewedelt bist,
ja,
gab es einen Zeitungsartikel in der,
ja,
Bonner Rundschau mit der Überschrift Zwei Interessenten für das Sea Life.
Habe ich auch gelesen im Urlaub, ja, tatsächlich.
Da habe ich mir ein bisschen die Augen gerieben und habe gesagt, ist jetzt irgendwas passiert, was ich jetzt so nicht mitbekommen habe. Da geht es eben jetzt darum, dass es wohl tatsächlich zwei Interessenten aus Bonn gibt, zwei Organisationen. und der Bürgermeister zitiert wird mit dem Satz, ja, eigentlich gibt es ein Interessenbekundungsverfahren. Er nennt es hier Markterkundungsverfahren. Ja,
das eigentlich könnte man schon weglassen, weil
ja,
das gibt
weil
es.
Das gibt es ja tatsächlich.
Ist beschlossen so, ja.
Und der Bürgermeister sagt, Zitat von Carsten Schulz aus der Zeitung, diese Vorbereitung haben wir zunächst gestoppt, weil wir Interessenten aus dem Markt haben. So, jetzt frage ich dich, Stefan, wer ist wir?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir muss, glaube ich, das ist der Bürgermeister, glaube ich. Den meint er mit wir, weil er, also die Kommunalpolitik kann er nicht meinen, weil es gibt einen sehr klaren Beschluss. Es soll ein Interessensbekundungsverfahren geben, damit wir möglichst viele Interessenten bekommen für die Nachnutzung eben des ehemaligen Sea Life Centers. Wenn ich richtig informiert bin, sollte im ersten oder zweiten Quartal 2024 bereits ein Verfahren eingeleitet sein oder sollten Interessenten feststehen. Also wir sind weit von diesem Zeitplan entfernt. Das hat verschiedene Gründe. Aber was mich auch völlig überrascht hat, ist, dass jetzt der Bürgermeister im Grunde ja so zwischen Weihnachten und Neujahr eigenmächtig entscheidet, dieses Interessenbekundungsverfahren einzustellen, weil er sagt, ach, wir haben noch zwei Interessenten, das reicht doch. Warum sollen wir jetzt in den Markt gehen und gucken, ob es da noch bessere, andere Bewerber gibt? Wir stoppen das erstmal, weil zwei Bewerber ist doch gar nicht so schlecht, ohne jede Legitimation. Das hat mich ähnlich überrascht wie dich.
Das ist das Stichwort, weil auch wenn er es will, so machen will, so geht es nicht. So funktioniert es eben dann tatsächlich nicht. Und ich habe mir mal den Beschluss aus dem ASUG aus dem März 2023 rausgezogen, aus dem Ratsinformationssystem. Und da ist eben
hast du gefunden, ne?
ich bin so ein bisschen geübt, aber ich gebe wirklich zu, das ist alles nicht so ganz unkompliziert. Und da ist der Verlauf beschrieben von dem Interessenbekundungsverfahren. Und es sollte also eben starten mit der Beratung, Prozessablauf ASUG im März 2023. Dann gibt es weitere Stufen und im April 2024, du hast es gerade angedeutet.
April war's, okay.
Im April 2024 heißt es, wir einleiten des verbindlichen Vergabeverfahrens. Also davon sind wir ja jetzt wirklich ganz weit entfernt.
Ja, davon meilenweit von entfernt tatsächlich. Nun sind Dinge in einer Verwaltung schon mal ein bisschen länger dauern als vielleicht geplant. Das ist okay, damit muss man leben, das ist so, aber dass jetzt sozusagen eigenmächtig so ein Beschluss gestoppt wird, das ist alles andere als okay. Und es hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, auch also wie das so von jetzt auf gleich ohne jede Information der Politik, des Stadtrates so dann in die Zeitung gekommen. Also dass wir das aus der Zeitung erfahren haben, das ist schon eine merkwürdige Art der Kommunikation, muss ich ganz offen zugeben.
Anfang des Jahres gab es auch noch einen Artikel zur Kirchstraße. Der ist relativ frisch. Da kannst du auch was zu sagen. Kirchstraße ist in Ittenbach und da geht es darum, dass die Kirchstraße abgepollert werden soll aus Sicherheitsgründen.
Ja, abgepollert und damit sozusagen als Durchgangsstraße nicht mehr zur Verfügung steht. Da haben wir eine sehr klare Meinung zu als CDU-Fraktion. Also es gab eine Vorlage der Verwaltung, eine Informationsvorlage, also sollten nicht mal so richtig gefragt werden, sondern sollten darüber informiert werden, was eben geplant ist in der Kirchstraße in Ittenbach, um diesen ganzen Bereich sicherer zu machen. Darum geht's letztendlich, ja, also sicherer zu machen für alle Fußgänger, für alle Radfahrer, für alle, die die Straßen nutzen, auch für alle, die an der Kirchstraße vorbeifahren oder auf die Hauptstraße abbiegen müssen, egal ob nach links oder rechts. Und da gab es eben dann den Vorschlag des Abpollerns sozusagen und da haben wir als CDU-Fraktion gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall mit. Also insbesondere unsere Ittenbacher Kolleginnen und Kollegen sprechen sehr viel mit Bürgerinnen und Bürgern und da hören wir fast täglich in diesen Gesprächen mit der Ittenbacher Bevölkerung, dass die heutige Situation an der Kirchstraße bitte genauso beibehalten werden soll, wie sie ist. Ja, also keine Pöller und wir sind natürlich der gleichen Ansicht, es gibt keinerlei Notwendigkeiten, so gravierend in die Verkehrslenkung einzugreifen. Es ist noch gar nicht so richtig geklärt, welche negativen Auswirkungen das haben könnte auf die Sicherheit der Schulkinder, die ortsansässigen Gewerbetreibenden, die Kirchenbesucher, die Anlieger und somit diese gesamte Verkehrssituation der mittleren und unteren Kirchstraße. Das ist alles überhaupt noch nicht hinreichend bewertet bzw. abgewogen worden und deswegen ist dieser Vorschlag der Verwaltung, der mittlerweile vom Tisch ist, nachdem es erheblichen Widerstand gab aus der Politik, insbesondere der CDU-Fraktion, wurde diese Vorlage erstmal zurückgezogen. Ich könnte das noch weiter ausführen mit Ausrückzeiten der Feuerwehr, das ist noch nicht überprüft. Auch die nutzt die obere Kirchstraße als Zufahrt. Also das ist alles noch nicht ausreichend geklärt, alles noch nicht abgewogen. Die Bevölkerung will es nicht und deswegen hat uns diese Vorlage so überrascht und wir sind froh, dass sie erstmal zurückgezogen ist und dass jetzt nach einer besseren Lösung gesucht werden soll. Und dann kommt das Thema irgendwann wieder auf den Tisch und da werden wir uns als CDU-Fraktion selbstverständlich wieder im Sinne der insbesondere Ittenbacher Bürgerinnen und Bürger einsetzen.
Fotos von der Kirchstraße, von der Verkehrssituation lege ich in die Shownotes. Dann können auch die, die nicht in Ittenbach wohnen, sich da mal eine Vorstellung von machen.
Sehr gerne.
Und jetzt haben wir
einen Studiogast. Eine Studiogästin, kann man das so sagen?
So reden wir, glaube ich, nicht, oder? In der CDU.
Nein, wir haben einen Studiogast und zwar werden wir ja in diesem Podcast immer mal wieder mit Abständen auch die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU für die nächste Kommunalwahl, für den Stadtrat vorstellen. Im September ist es ja soweit, das geht dann jetzt dann doch schneller, als wir gucken können. Es sind nur noch, was sind das von jetzt, Mitte Januar bis Mitte September? 9 Monate, glaube ich, dann ist es soweit.
Gar nicht mal, ne?
Und wir haben die Annette Mock heute hier zu Gast, unsere Kandidatin für den Wahlkreis 50, Oberdollendorf-Mitte. Und da wäre es natürlich schön, wenn du deinen Platz, liebe Silke, ganz kurz räumen würdest, freimachen würdest für die Annette. Würdest du das tun?
Das mache ich natürlich auch gerne länger. Mit Annette habe ich ja zu tun, weil sie ja auch eine herausragend gute Fotografin ist. Sie hat uns ja bei diversen Fotoshootings begleitet und da sind also wundervolle Fotos rausgekommen, auch die quasi das Hauptfoto auf der Landingpage von Heike. Ne? Das sind ja Fotos von Annette.
Ja, also dafür mache ich sehr, sehr gerne den Platz auf der Homepage von Heike Jüngling hat Annette Mock gemacht. Also würdest du räumen den Platz für Annette?
Na klar.
Und da ist sie. Hallo, liebe Annette.
Hallo, Stefan. Hallo, Silke.
Schön, dass du da bist, Annette. Und Annette ist unsere potenzielle Kandidatin für den Wahlkreis 50, Oberdollendorf-Mitte, weil du ganz in der Nähe auch wohnst. Du wohnst in meinem Wahlkreis, aber ganz am Rande des Wahlkreises 50 in der Faltorstraße. Die obere Bachstraße gehört ja dann noch zu Römmlinghofen. Aber bevor wir darüber sprechen, erzähl uns erstmal ein bisschen von dir. Wann bist du geboren? Wo bist du geboren? Was hast du so in den ersten Jahren deines Lebens gemacht?
Ja, also ich komme ursprünglich aus Lübeck, aus dem hohen Norden und bin auch bekennendes Nordlicht. Hab da meine Schule gemacht, mein duales Studium begonnen mit einer Praxisphase.
Man hört es nicht so richtig raus, also Akzent hast du nicht mitgebracht.
Ich kann das schon, aber Okay. Ich habe mich ein bisschen hier jetzt angepasst. Okay. Ich bin also sprachlich so ein bisschen so ein Chamäleon. Also Okay. Da, auch wenn man jetzt so ein bisschen weiter einfach schaut, ich habe ja verschiedene Etappen gehabt, wo ich auch schon gelebt habe. Und also ich habe auch eine Weile in der Pfalz gelebt, da habe ich auch den Pfälzer Akzent, den beherrsche ich auch. Also Okay. Von daher, ich meandere mich da so durch die Dialekte hindurch.
Okay, und dann, wie bist du nach Königswinter gekommen und wann?
Nach Königswinter bin ich gekommen 1998. Das war damals eine Entscheidung von uns beiden, von meinem Mann und mir, dass wir uns für unsere Unternehmen entschieden haben, in die Zentralen zu gehen und von zwei großen Unternehmen der Post- und Telekom-Dienstleistung ist die Zentrale in Bonn und so sind wir nach Bonn gekommen und dann haben wir uns sehr schnell einfach in Königswinter verliebt, insbesondere in Oberdollendorf und haben da eigentlich unsere Homebase gefunden.
Mhm. Du hast studiert, hast du gerade gesagt, und da hast du natürlich parallel auch schon ein bisschen was zu gemacht. Was war das so zum Beispiel?
Also ich habe studiert bei der Post, damals noch bei der Bundespost, und zwar bin ich Verwaltungswirtin, Diplom-Verwaltungswirtin von Haus aus. Habe dann auch angefangen zu arbeiten und habe dann an der Uni Bonn noch parallel neben der Arbeit ein zweites Studium gemacht zum Betriebswirt, weil ich irgendwie dann doch nicht so hundertprozentig der Verwaltungsmensch war an der Stelle.
Und jetzt hast du also dich in Königswinter niedergelassen mit Mann, hast du schon erzählt, und ihr habt Familie gegründet hier, die sind auch schon ein bisschen älter, ne, glaube ich.
Genau, wir haben hier Familie gegründet. Ganz witzig, weil wir anfangs eigentlich gar nicht vorhatten, irgendwie Kinder hier zu haben, aber irgendwie ist es dann doch so dazu gekommen und wir haben zwei Kinder, die sind jetzt mittlerweile 18 und 20 Jahre hier, beide hier auch geboren in der Region, und für die ist das eindeutig hier die Homebase. Das stelle ich immer wieder fest, wenn ich habe jetzt auch verschiedene Optionen gehabt, mal ins Ausland zum Beispiel zu gehen für eine bestimmte Zeit, und da kam ein großes Veto zu Hause, also aus Oberdollendorf würden sie nicht weggehen.
Okay. Du hast aber auch schon wieder ein bisschen mehr Zeit für dich sozusagen. Was machst du so in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit liebe ich es, durch das schöne Siebengebirge zu joggen, zu laufen, Sport zu machen. Ich engagiere mich in der evangelischen Kirche bei uns, bin aktiv auch im Chor da aktiv, singe gerne. Dann essen tue ich gerne, reisen. Ich bin ein absoluter Frankreich-Liebhaber. Ja, vielleicht so mal für einen Überblick.
Ja, das reicht auf jeden Fall schon erstmal. Und konkret im Job, du hast ein paar Aufgabenbereiche bei der Post, bei DHL schon gemacht. Was machst du im Moment?
Im Moment bin ich im Bereich CSR, also im gesellschaftlichen Engagement des Unternehmens tätig. Bin dort zuständig für unsere Initiative zur Flüchtlingshilfe und unser Engagement in Deutschland, was einerseits eben darum geht, ums ehrenamtliche Engagement unserer Mitarbeiter das zu mobilisieren, und andererseits eben auch darum, dass wir uns sehr fokussieren darauf, junge Menschen zu unterstützen bei ihrem Weg ins Berufsleben, da eben auch fokussiert auf Menschen, die vielleicht etwas schwierigere Startbedingungen haben. Ja, und da gibt es halt verschiedene Programme, zum Beispiel auch das Lese- und Sprachpatenprogramm, wo wir eben aktiv sind. Ja, ist ein sehr erfüllender Job, würde ich sagen.
Das passt auch ganz gut zu deinem politischen Interessen und deinem politischen Engagement hier bei uns in Königswinter. Da kommen wir später zu. Gehen wir mal zu den Anfängen zurück. Das ist so ein bisschen mehr als 5 Jahre her, dass du dich politisch engagierst hier in Königswinter. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das war ganz lustig. Ich war vorher halt immer viel im Schulkontext aktiv, also was alles, was so Schulpolitik und so angeht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, mich nervt das irgendwie, das ist jetzt ein bisschen so Klischee und ein bisschen vielleicht auch platt formuliert, aber Politik bei uns kommunal besteht hauptsächlich aus älteren, grauhaarigen Männern. Und das hat mich total genervt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, wenn du das ändern willst, dann musst du halt aktiv werden. Und so war es halt auch. Frei nach dem Sprichwort, eben sei der Wandel, den du sehen willst, bin ich dann auch dazu hingekommen und habe dann gesagt, okay, jetzt gucke ich mal, wie ich da reinkomme, wie ich mich da engagieren kann, wie ich mich da einbringen kann, weil ich bin fest davon überzeugt, dass einfach Frauen auch Frauen nachziehen und dass man einfach diesen Wandel dadurch auch bewegen kann. Und das sieht man bei uns jetzt auch, wenn man jetzt zurückblickt, also wie ich da gestartet bin, war ich noch ziemlich allein auf weiter Flur. Und jetzt, auch dank Anna Albers von der Frauenunion, hat sich da wirklich viel getan, dass man merkt, es kommt wirklich was in Bewegung. Und das ist schön zu sehen, ne? Weil ich glaube einfach, das tut auch der Kommunalpolitik gut, wenn man da auch so eine weibliche Note einfach noch reinbringen kann.
Anna Albers, die Vorsitzende der Frauenunion, die wir hier schon zu Gast hatten in diesem Podcast und mit ihr über dieses Thema ausführlich gesprochen haben, wo es da hakt. Insbesondere auch in der CDU und was die CDU Königswinter aber in den letzten Jahren alles gemacht hat, so wie du es gerade beschrieben hast, um dieses Bild ein bisschen zu ändern. Und Annette ist da ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wie gesagt, Kandidatin für den Stadtrat für uns im Wahlkreis Oberdollendorf-Mitte. Und du bist ja, auch wenn du noch nicht so lange im Stadtrat bist, du bist vor einem Jahr ungefähr, hilf mir, bist du nachgerückt?
Genau, im Januar habe ich vom Stefan Görg den Bezirk übernommen.
Genau. Dann bist du aber trotzdem schon auch davor aktiv gewesen. In welchen Bereichen engagierst du dich schon ein bisschen länger für die Stadt Königswinter, für die CDU-Fraktion Königswinter?
Ja, ich bin im Vorstand des Ortsverbands Dollendorf. Dann bin ich im Stadtverband Beisitzerin und bin auch relativ früh, ich glaube 2020 auch schon eingestiegen als sachkundige Bürgerin für die Ausschüsse Schule, Kultur, Sport und Städtepartnerschaft. Und natürlich, weil es auch eine Herzensangelegenheit von mir ist, das Thema Integration und Generation, also diese zwei Themen, das sind so zwei Kernthemen von mir einfach.
Und das wären auch die Themen, die du vorausgesetzt, du wirst gewählt, in den Stadtrat weiter betreiben würdest. Das würden deine Schwerpunkte auch in den nächsten 5 Jahren bleiben.
Auf jeden Fall wäre das gut, wenn das meine Schwerpunkte auch bleiben würden. Meine Interessen gehen natürlich weit auch noch darüber hinaus. Also bei mir ist halt auch das ganze Thema Infrastruktur und Umwelt sind auch so Themen, wo ich mich gerne auch einbringe. Man muss halt immer gucken, wie das dann vom Zeitbudget auch alles so passt. Mhm.
Wir haben es eben schon erwähnt, zweimal. Du bist Kandidatin für den Wahlkreis Oberdollendorf-Mitte und natürlich hat man immer seinen Wahlkreis, für den du dann ja eventuell auch gewählt wirst. Wir hoffen als Direktkandidatin, also wir hoffen natürlich, dass du diesen Wahlkreis für die CDU gewinnst und in den Stadtrat einziehst. Natürlich hat man seinen eigenen Wahlkreis noch ein bisschen mehr im Blick als die ganze Stadt, wenn du mal so auf die Straßen guckst, die so zu deinem Wahlkreis gehören, auf die Orte, die zu deinem Wahlkreis gehören. Was möchtest du speziell für deinen Wahlkreis erreichen in den nächsten 5 Jahren?
Ja, also ich glaube, man kann jetzt den Wahlkreis nicht immer absolut isoliert sehen. Das ist vieles, was, denke ich mal, Hand in Hand greift. Ne, das ist das ganze Thema, was mir sehr wichtig ist, dass man einfach für der Königswinter es erhält, dass das eine lebenswerte Region für alle Generationen bleibt. Das heißt sowohl, dass man halt überlegt, wie kann man eben auch für ältere Menschen das lebenswert machen. Das sind so Themen wie ausreichend breite Bürgersteige. Das ist aber auch die Themen wie eine vernünftige Infrastruktur, die man haben muss. Für Jugendliche muss halt irgendwo auch ein Angebot sein, wo man Freizeit verbringen kann, was eben nicht nur Sitzecken sind. Da gibt es natürlich auch noch andere Dinge, die man da aufgreifen kann und sollte auch. Dann ist das ganze Thema halt Verkehr. Verkehr ist ein großes Thema in Oberdollendorf, gerade auch in meinem Wahlbezirk, dadurch, dass wir halt einen hohen Durchgangsverkehr auch haben. Und was mir halt in den letzten Jahren aufgefallen ist, wenn ich zurückdenke, seitdem ich dort wohne, ist halt, dass im oberen Teil des von Dollendorf halt die gesamte Infrastruktur an Geschäften weggebrochen ist. Also es ist nichts mehr da oben. Ne? Und dann denke ich halt immer an die alten Leute, die haben überhaupt keine Chance, zu Fuß irgendwas noch zu erledigen.
Also du meinst zum Beispiel keine Bäckerei?
Keine Bäckerei, ja,
Bürger
kein Metzger.
Zum Beispiel, was es vor Jahren noch gab, sind nach Niederdollendorf oder zumindest dicht an die Bahnschranke gezogen nach Niederdollendorf. Kein Metzger, also keine Nahversorgung im oberen Teil von Oberdollendorf.
Genau.
Das Thema, was wir auch schon hatten in diesem Podcast, war der San Sebastianusplatz, ebenfalls in deinem Wahlbezirk. Die Koalition möchte da eine grüne Oase schaffen, alle Parkplätze wegmachen und einen gemütlichen Aufenthaltsbereich schaffen. Ich nehme an, da bist du auch nicht so ganz mit einverstanden.
Nee, da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden, weil das so ein zentraler Platz ist, gerade auch, wir haben ja bei uns im Ort auch noch eine schöne Tradition, also die Bruderschaften, die Männerbruderschaft, die Junggesellenbruderschaft und auch unsere Kirmes jedes Jahr und da ist das halt der zentrale Platz, wo es dann nochmal einen Bierstand gibt, wo es mal einen Weinstand gibt, wenn die Parade da läuft, dass man sich da einfach treffen kann und es geht einfach nicht mit einer Wiese. Ne? Und auf der anderen Seite macht es da auch keinen Sinn, einen Aufenthaltsort zu schaffen, weil an der Stelle mit dem ganzen Verkehr, der da durchläuft, wenn man sich im Vergleich die Anlage etwas weiter unten anschaut, wie oft die besucht ist.
Am Rebstock.
Genau, genau. Die am Rebstock, ja, am Caesarius.
Genau, das meine ich.
Dann denke ich, rechne ich nicht damit, dass das jetzt da jetzt einen großen Zulauf hätte.
Das denke ich auch. Da haben wir hier in diesem Podcast schon drüber gesprochen. Klimapolitik ohne Sinn und Verstand, ein sehr schönes Beispiel.
Und wir brauchen auch die 3 Parkplätze, die da sind. Ja, ja. Weil ansonsten hat man überhaupt keine Chance, da irgendwie zu parken. Und wir haben ja noch die Gastronomie bei uns. Und es gibt ja auch Leute, die irgendwie vielleicht auch eingeschränkt sind. Und von daher sollte man die 3 Parkplätze einfach auch erhalten.
Die 3 Parkplätze, die dann erhalten bleiben könnten, wenn man es dann eben in einer etwas abgeschwächten Variante umbaut. Alle Parkplätze werden wir nicht erhalten können, die da im Moment sind, aber 3 könnten es immerhin sein. Ja, damit sind wir schon eigentlich mitten in politischen Themen und auch fast schon beim Abschluss, denn im Grunde war das schon mal ein sehr, sehr schöner Eindruck von dir. Mehr wollen wir in diesem Podcast auch gar nicht vermitteln, wir wollen einfach sagen, wer bist du, wer ist da unsere Kandidatin für den Wahlkreis? Welche Ziele gibt es? Wo kommt sie her? Wie sieht es familiär aus? Das haben wir alles geklärt. Und zum Abschluss würde ich gerne noch wissen von dir, so eine Frage, die wir allen unseren KandidatInnen stellen wollen in diesem Podcast. Im Moment wird ja Königswinter von Lutz Wagner, Bürgermeister Lutz Wagner von den KÖWIs geführt an der Verwaltungsspitze. Und es gibt eine Koalition aus SPD, KÖWIs und Grünen. Und ich würde gern von dir wissen, das muss keine lange Antwort sein, darf aber eine lange Antwort sein, wie du meinst. Warum brauchen wir in Königswinter einen politischen Wechsel und zwar sowohl im Rathaus als auch im Stadtrat?
Also in der Verwaltung würde ich sagen, brauchen wir auf jeden Fall einen Wechsel, um die Strukturen wieder ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, um einfach eine funktionierende Verwaltung haben. Da gibt es jetzt unterschiedlichste Beispiele, wo ich im Detail jetzt nicht drauf eingehen möchte, die deutlich besser laufen könnten. Beim Rathaus würde ich auch sagen, ist es einfach, Königswinter braucht auch jemanden, der nach außen eine repräsentative Funktion wahrnimmt. Die sehe ich momentan nicht so. Verschiedene Auftritte haben mich nicht so überzeugt. Und ich finde halt, mit unserer Kandidatin setzen wir zwei Signale. Zum einen setzen wir eben das Thema, dass wir eine Frau an die Spitze bringen und einfach vielleicht auch eine andere Art von Politik dadurch möglich wird. Eine andere Form von Führung einer Verwaltung. Ja, und das würde mich total freuen, wenn die Heike Jüngling da entsprechend auch dann die Chancen hätte.
Annette Mock, die CDU-Kandidatin für den Wahlkreis 50, Oberdollendorf-Mitte, potenziell, weil da bedarf es natürlich noch einer Aufstellungsversammlung, aber sie wird unsere Kandidatin werden. Das kann ich jetzt schon mal mit relativ großer Zuversicht sagen. Vielen Dank, dass du da warst und uns einen kleinen Einblick gegeben hast in dein Leben und deine politischen Ziele. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Die Annette, schön, dass wir sie im Team haben, Silke.
Ja, da freue ich mich auch sehr. Also die Fotoshootings mit ihr waren große Klasse und ich fand das jetzt ein sehr schönes Gespräch. Sie ist so richtig typisch nordisch zurückhaltend, also so unaufgeregt,
ja,
mit ganz, ganz großen Qualitäten. Also ich freue mich schon sehr, wenn sie dann in den Stadtrat einzieht. Also Aufstellungsversammlung haben wir ja erst im März, aber das wird schon funktionieren.
Das wird auf jeden Fall funktionieren und dann drücken wir alle Daumen, dass sie im September es schafft, direkt, also den Wahlkreis zu gewinnen und direkt in den Stadtrat einzuziehen. Und ich wusste gar nicht, dass Annette so viele Dialekte beherrscht, weil sie kommt doch immer sehr hochdeutsch daher tatsächlich. Also selbst wir lernen noch was über unser Team hier in diesem Podcast. Wir lassen jetzt eine Bürgerstimme zu Wort kommen hier im Kiosk Königswinter. David Nietzer ist da zum Thema Biogasanlage und dafür räume ich jetzt meinen Platz. Dann kannst du, liebe Silke, das Thema mit ihm besprechen.
Bei uns im Kiosk eine erste Bürgerstimme, David Nietzer. David Nietzer betreibt Landwirtschaft, Milchvieh und Getreide und baut jetzt mit seiner Familie, mit seinem Vater und seiner Schwester eine Biogasanlage. Herr Nietzer, wie seid ihr darauf gekommen? Warum eine Biogasanlage?
Danke für die Einladung und wie sind wir da drauf gekommen? Wir haben zu Hause einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Milchkühen und Ackerbau und wollten letztendlich uns ein bisschen unabhängiger machen und einen neuen Betriebszweig erstellen, mit dem wir quasi unseren CO2-Fußabdruck ein bisschen besser, beziehungsweise um CO2-neutral zu produzieren.
Das war tatsächlich der Hauptgrund, zu sagen, dass Sie jetzt selber Ihren Strom produzieren. Vermutlich brauchen Sie etwas mehr als so ein Vier-Personen-Haushalt, denke ich mal, mit der Landwirtschaft.
Genau, das ist bei uns im Betrieb, fällt relativ, wir haben einen relativ hohen Energieverbrauch und um dem entgegenzuwirken und vor allem ein bisschen unabhängiger zu sein, haben wir quasi gedacht, oder uns überlegt, entweder machen wir Photovoltaik oder halt in die Richtung Biogas etwas und sind dann ganz schnell auf den Zug gesprungen, Biogas, weil einfach unabhängig von Wetter, Wind, Sonne und 24 Stunden verfügbar.
Ja, das ist dann der große Unterschied, ne? Man hat eben so eine dauerhafte Versorgung, kann man damit herstellen, wenn man denn den Grundstoff dafür hat.
Genau, also wir brauchen keine Sonne, wir brauchen keinen Wind, wir brauchen nur Input, also letztendlich Gülle oder Mist. Also unsere Anlage ist eine sogenannte Kleinbiogasanlage, die läuft auf reiner Güllebasis Und ja, die Gülle ist letztendlich eher ein Abfallstoff bei uns, der letztendlich wieder auf die Felder ausgebracht wird. Und so gewinnen wir quasi einfach das, beziehungsweise so gewinnen wir das Gas aus der Gülle und ja, produzieren so Strom mit Abfall.
Als ich hörte, dass Sie in unseren Kiosk kommen, habe ich einen alten Schulfreund angerufen, Andreas Wagner. Andreas Wagner lebt in Niedersachsen in Edemissen und arbeitet in einem Bauernberatungsring und hat vor 20 Jahren die ersten Landwirte in Niedersachsen, die dabei unterstützt, eine Biogasanlage zu bauen. Diese Landwirte wurden dann Energieproduzenten. Die haben dann mit sehr starken Subventionen konnten die 2004 konnten die Mais vergehren lassen. So, und wir sind seinerzeit diese Biogasanlagen abgefahren, haben uns das alles angeguckt, war ja auch alles so ganz neu. Und ja, und er sagt auch, heute in Niedersachsen ist das eigentlich tot. Niemand baut mehr eine Biogasanlage.
Ja, das liegt vor allem daran, dass der Flächenfraß oder der Flächendruck da relativ hoch in den Regionen, wo sehr viele Biogasanlagen stehen, geworden ist. Weil man muss halt letztendlich Mais, Getreide und ja, teilweise auch Gras anbauen, für Strom zu erzeugen und nicht mehr für Lebensmittel. Und ja, bei uns ist halt der Fall, dass wir halt
die Gülle kommt
von Mist. Genau, die Gülle und der Mist, die vorhanden sind, einfach nur noch einen Schritt weiter verwerten und den Kreislauf dadurch quasi schließen.
Wieder schließen, obwohl die Gülle und Mist nicht so einen tollen nicht so eine tolle Ausbeute haben wie eben der Mais. Ne?
Genau,
der Mais ist eben unschlagbar gut.
Genau, die Energieeffizienz ist halt bei Gülle nicht so hoch wie bei Mais, aber dadurch, dass sie vorhanden ist und im Betrieb quasi sonst ja nicht mehr weiter genutzt wird, außer wieder als Dünger, haben wir diesen Schritt quasi gewählt, dass wir einfach einen Schritt in der Produktion weiter sind.
Es gibt ja eher ein Problem mit Gülle, ne? Wir haben ja viel zu viel Gülle an und Gülle muss ja auch relativ bald auf die Felder dann ausgebracht werden. Die kann man ja nicht wirklich lange lagern, ne? Wenn ich es richtig.
Ja, kann man, also bei uns in der Region haben wir überhaupt kein Problem, weil wir kaum noch Viehbetriebe, also der Viehbestand generell im Rhein-Sieg-Kreis ist sehr zurückgegangen. Und war auch noch nie relativ
so hoch wie in Niedersachsen. Ne? Mhm.
Und dadurch haben wir eigentlich im Rhein-Sieg-Kreis gar keine Probleme damit. Aber ja, die Gülle, also das Grundprodukt bleibt auch gleich. Also die Menge bleibt auch fast gleich. Aber die ist halt letztendlich ausgegast. So, sie stinkt viel weniger, ist viel schneller pflanzenverfügbar. Und ja, dadurch haben wir uns letztendlich dafür
entschieden. Ne?
Genau, entschieden.
Aber Sie haben das Stichwort genannt, Kreislaufwirtschaft, ne? Weil Sie haben ja Milchvieh.
Genau.
Haben Sie auch Schweine?
Nein, wir haben nur Milchvieh, also wir haben 400 Kühe und plus Nachzucht, also die ganzen weiblichen Tiere ziehen wir selber auf, die verlassen unseren Betrieb quasi nicht und dadurch ziehen wir quasi alles selber auf, bauen relativ viel Futter selber an, beziehungsweise zu 95% selber und ja, um quasi den Kreislauf zu schließen, haben wir halt jetzt gesagt, wir bauen die Biogasanlage, um einfach etwas für die Region zu tun, um grünen Strom produzieren zu können, für den CO2-Fußabdruck neutral zu bekommen und ja.
Die Ihre eigenen Kühe, die 400 Kühe, reichen für die Biogasanlage?
Also also wir bauen eine kleine Biogasanlage, die ist bei 150 kW elektronischer Leistung gedeckelt und Wir hätten rein theoretisch eine Kapazität auch mit der Anlage. Also wir haben die Anlage so groß gebaut und haben die Hoffnung, dass das EEG, also das Erneuerbare Energiengesetz, angepasst wird. Also wir könnten ungefähr 400 kW elektronische Leistung an die Anlage anschließen. Bauen aber jetzt nur 150 kW und die macht ungefähr 1,3 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Das sind ungefähr 400 Häuser vom Stromverbrauch her, die man daran anschließen kann.
Das wäre auch eben denkbar, ne? Dass man so Quartiere eigentlich mit Biogas versorgen könnte, wenn man das jetzt mal weiterdenkt. Ne? Aber die Frage ist eben, und das haben Sie ja toll gelöst, dass ja der Grundstoff, den man braucht, der entsteht ja im Grunde.
Sowieso, genau.
Also Sie schließen ja tatsächlich damit den Kreislauf, auch wenn die Ausbeute da nicht so gut ist. Aber sie ist eben unendlich, sie ist halt vorhanden.
Genau.
Sie ist
das
halt
muss
einfach
halt
da, ne?
Letztendlich nicht mehr dafür gemacht werden, außer die Gülle einmal auf 40 Grad zu erhitzen. Und das passiert letztendlich alles auch wieder in einem Kreislauf, weil die Kleinbiogasanlage an sich auch ein eigener Kreislauf ist. Und das wird quasi, also ich weiß nicht, soll ich das gerade mal erklären?
Ja, so das war jetzt grob. Das Nächste, dass man sagt, wie funktioniert eigentlich eine Biogasanlage?
Genau, also das ist, die Kühe scheiden quasi Kot und Urin aus. Der wird quasi dann in die Anlage gepumpt. Also jeden Tag sind das ungefähr 40 Kubikmeter, die in die Anlage gepumpt werden. Die bleiben, also das ist quasi ein Fermenter, der ist also ein isolierter Betonbehälter. Und dort wird die Gülle auf 40 Grad erhitzt. Und so entsteht quasi ein Prozess. Also die Bakterien fangen an, die Gülle zu zersetzen. Und dabei entsteht Gas. Das Gas wird dann quasi durch ein BHKW, also ein Blockheizkraftwerk, verbrannt. Und so ein Generator quasi angetrieben. So, und mit der Abwärme vom BHKW, also von dem Motor, wird wieder die Gülle erwärmt. Also das ist quasi, wenn das einmal am Laufen ist, ist das auch ein ewiger Prozess.
Ewiger Prozess.
Ja.
Im Grunde, mein Schulfreund Andreas hat gesagt, im Grunde ist eine Biogasanlage wie so ein großer Kuhmagen. Im Grunde passiert das, was in einer Biogasanlage passiert, passiert auch im Magen einer Kuh.
Genau, ja, also, nur dass halt das Gas dann benutzt wird, weil das wird ja ganz oft, die Kuh wird ja als Klimakiller dargestellt.
Weil sie so viel Methan.
Genau, weil sie so viel Methan, und das Methan wird aber dann quasi in der Biogasanlage verbrannt. Dadurch haben wir quasi CO2-neutral Strom produziert.
Ja. Ja, das klingt irgendwie nach einem, ne? Wirklich nach einem sehr, sehr schönen Kreislauf. So, dann haben sie gesagt, wenn das Gas wird im Blockheizkraftwerk verbrannt und betreibt dann damit wie so eine Art Dynamo, also
genau.
Dynamo
nur im Prinzip, in groß.
Genau, nur in ganz, ganz groß, ja, aber so, genau. Damit man sich es mal vorstellen kann, wie wir das, was wir früher oder was es so am Fahrrad gibt. Ich kenne das auch noch, dass man dann treten musste, na, damit der was macht. Und und dann machen sie Strom. Und diesen Strom, den können sie im Grunde ja. Den brauchen Sie jetzt erstmal selber, aber im Grunde können Sie den ja auch einspeisen.
Also wir brauchen ungefähr ein Zehntel selber davon.
Und ein Zehntel?
Genau, ein Zehntel sind das. Also wir brauchen ungefähr 150.000 kW selber und speisen 1,4 Millionen kW dann ein im Jahr.
Also das ist ja, dann können wir ja wirklich überlegen, ob wir mal irgendwann mal Walfeld ganz anschließen oder wer da noch so dazukommt.
Also das Problem ist, man muss das quasi über den Energieversorger vermarkten. Also wir können letztendlich kein eigenes Stromnetz aufbauen und müssen quasi ins Netz einspeisen. Aber trotzdem kommt es letztendlich in Walfeld dann an, ja.
Ja, das klingt jetzt so, als würde die Biogasanlage nicht viel Arbeit machen. Das stimmt so nicht ganz. Man muss sie schon so im Blick haben, ne? Gerade wenn so Temperaturen sind wie jetzt, wenn Schnee ist, wenn frostige Temperaturen sind, die ist schon so ein bisschen wartungsintensiv. Also man muss einfach mal gucken, dass alles läuft. Weil wenn die Mikroben dann nichts mehr zu tun haben, dann sieht man das, wenn das Dach dann nicht mehr so schön gewölbt ist, wie es sein sollte, dann weiß man schon, aber dann ist es schon ziemlich spät, wenn man das dann sieht.
Ja, das ist letztendlich genau, wie mal der Betriebsberater gesagt hat, eine sehr große Kuh.
Aber dann sind sie nicht fertig, weil da gibt es noch ein bisschen Bürokratie. Ja, haben wir ja immer gerne in Deutschland. Ich habe mal ein bisschen geguckt, was man denn so machen muss, wenn man eine Biogasanlage betreibt. Da habe ich gefunden, es gibt eine jährliche Konformitätserklärung, die man beim Netzbetreiber einreichen muss. Das startete mal vor 20 Jahren mit 20 Seiten. Heute sind das gut 150 Seiten, die Sie da ausfüllen müssen.
Ja, genau. Also letztendlich, wie sagt man auf gut Deutsch, der Papierkram wird immer mehr.
Das wird immer mehr. Dann gibt es wasserrechtliche Gutachten alle 5 Jahre. Das füllt einige Aktenordner. Dann gibt es die Prüfung des Havariekonzeptes mit der Umwallung der Anlage. Also was passiert eben, wenn die
genau,
Anlage
tatsächlich
nicht
mehr funktioniert? Genau, das ist halt auch so etwas. Da kann man ganz kurz was zu sagen. Ja. Das ist, wir pumpen nur Gülle in den Behälter und aus Gülle wird dann Gäres. Letztendlich das gleiche Produkt, nur ausgegast. Bei Gülle braucht man kein Havariebecken. Da braucht man diese ganzen Auflagen nicht. Sobald das Gärrest ist, das Produkt ist letztendlich das gleiche, nur ausgegast, muss man ein Havariebecken haben. Ich weiß, also ganz, ganz viele andere Auflagen noch, obwohl es letztendlich das gleiche Produkt ist.
Ja, weil die Gärreste, die sind ja dann tatsächlich auch noch Dünger, ne? Das ist ja das, also auch das wird ja noch verwendet und das kann man ja wunderbar düngen, sogar viel besser als die frische Gülle. Funktioniert dann eigentlich noch viel
genau,
besser.
Genau, das ist, Die Gärreste sind halt viel dünner, also dadurch, dass die ganzen festen Bestandteile von den Bakterien und Mikroben zersetzt sind, ist sie viel schneller pflanzenverfügbar und stinkt vor allem weniger, was halt auch allen, denke ich, zugute kommt.
Weil alle wollen nicht, dass gebaut wird nebenan, aber niemand will den Bauern sehen, der die Gülle aufbringt, ne? Genau. Ja, natürlich eine Betriebssicherheitsprüfung steht an. Und da bin ich dann aber danach ausgestiegen, Redispatch 2.0 Regelungen rund um das Einspeisemanagement. Und dann denke ich mir, wann machen Sie das?
Ja, und also das ist bei uns, deswegen bauen wir halt nur eine kleine Biogasanlage, weil das letztendlich alles nebenbei laufen soll, weil ja unser Hauptaugenmerk bei den Kühen liegt und beim Ackerbau und wir sind ein Familienbetrieb und versuchen halt möglichst viel mit den familieneigenen Kräften zu machen und deswegen muss man halt schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt, weil ja die Bürokratie halt immer mehr wird wie weniger.
Also das ist sehr viel unbezahlte Mehrarbeit im Büro und die findet natürlich abends und am Wochenende statt, weil wann wollen Sie das sonst machen, ne?
Ja, genau.
Ja, dann hatten Sie etwas Schwierigkeiten mit der Baugenehmigung, weil das ist ja auch etwas komplexer, als wenn man jetzt mal so ein Einfamilienhaus baut, stelle ich mir vor. Und die wird ja auch vom Rhein-Sieg-Kreis erteilt. Das ist ja nicht die Stadt Königswinter, die das macht, sondern dafür ist der Rhein-Sieg-Kreis zuständig. Und da, das so viel darf ich verraten, es gab ja einen Zeitungsartikel, da haben Sie sich freundlich bedankt bei unserer Bürgermeisterkandidatin Heike Jüngling und Christian Steiner. Und den Christian, den kennen Sie schon lange. Deswegen sind Sie auf die beiden oder auf den Christian vor allen Dingen erstmal gekommen. Ihr kennt euch von?
Genau. Wir sind quasi zusammen groß geworden. Also ich komme gebürtig auch aus Scheele-Wahohn. Dort war auch unser alter Betrieb mitten im Ort und wir haben dann 2007 auf der Grünwiese neu gebaut für die Kühe und dadurch habe ich halt einen sehr kompetenten Ansprechpartner und bin auf ihn dann zugegangen, weil...
Als es nicht weiterging da im Kreis.
Genau, wir haben vor gut einem Jahr einen Vor-Ort-Termin gehabt und mit Behörden, mit unterer Wasserbehörde, unterer Landschaftsbehörde, Naturschutz, also sämtliche Behörden, die irgendwie beteiligt sind und haben überhaupt mal angefragt, ob sie sich das vorstellen könnten, so eine Anlage im Rhein-Sieg-Kreis zu haben. Und da waren alle sehr positiv eingestellt, muss man wirklich sagen. Und deswegen hatten wir auch die Hoffnung, dass das zügig vorangeht, weil wir halt auch weiter wollten. Und dann wurde die Baugenehmigung eingereicht und dann tat sich erstmal Monate gar nichts. Also wir haben wirklich gar nichts mehr gehört. Und dann auf Nachfrage, wäre in Bearbeitung und es tut sie. Und letztendlich haben wir dann irgendwann mal angefangen, selber so ein bisschen nachzuhören, nie eine Auskunft bekommen und sind dann an den Christian Steiner rangetreten und über ihn dann an die Frau Heike Jüngling. Und dadurch ging es dann auf einmal doch relativ schnell, weil
sie dann so wusste, also Heike Jüngling ist ja nicht nur unsere Sozialdezernentin, viele sagen, es ist Sozialdezernentin, nein, sie ist vor allen Dingen erstmal Dezernentin und hat eben auch, sie ist auch Rechtsdezernentin und sie ist eben selber Juristin und die konnte dann, also sie konnte das anders aufgleisen und da beim Kreis so ein Stück weit sagen, wie es jetzt weiter vorangehen kann. Also wie man es jetzt, sie hat sozusagen aus dieser verwaltungsrechtlichen
sie hat letztendlich ein bisschen ein bisschen Nachdruck verliehen, weil auf einmal ging dann auch einer ans Telefon und hat Antwort bekommen und Nachforderungen wurden dann schneller gestellt und nicht bis die Frist zu Ende war gewartet, bevor man eine Nachforderung schickt und dadurch sind wir jetzt ein gutes Stück vorangekommen und mitten im Bau.
Genau, ihr habt die Baugenehmigung und seid da dran und wollt im Sommer das in Betrieb nehmen.
Genau, wir versuchen am 1.6. die Anlage in Betrieb zu nehmen und sind auch guter Dinge, weil wir sind jetzt seit dem 1.12. am Bauen und kommen sehr gut voran.
Das klingt sehr gut zum Jahresanfang. Ich möchte abschließen mit dem Zitat von Andreas, von meinem Schulfreund. Der schreibt mir über WhatsApp, ja, scheint schon ein ordentlicher Betrieb zu sein mit mehr als 400 Kühen und 500 Hektar. Das ist auch bei uns schon eine Hausnummer. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, wenig Anlaufschwierigkeiten und eine glückliche Hand. Natürlich auch weniger Bürokratie in Zukunft. Grüße aus Edemissen.
Grüße zurück.
Das werde ich ausrichten. Er wird das auch bestimmt hören. Ja, vielen Dank, Herr Nizza. Alles Gute.
Sehr gerne und danke.
Interessantes Gespräch, Silke. Spannendes Thema. Das könnte beispielhaft sein für Königswinter.
Diese Familie, die hat ein Vorreiterkonzept gemacht, denke ich. Also das ist schon wirklich ganz beachtlich.
Bin mal gespannt, was da die Zukunft so bringt. Jetzt haben wir ja unsere Bürgermeisterkandidatin Heike Jüngling am Telefon in unserer Rubrik Bürgermeisterkalender. Hallo Heike, frohes neues Jahr wünsche ich.
Frohes neues Jahr
von mir auch. Hallo Silke. Danke, euch auch. Alles Gute.
Wir zeichnen heute auf am Freitag, den 10. Januar, nur um das zeitlich ein bisschen einzuordnen. Du warst und bist viel unterwegs zurzeit. Was steht da so an?
Ja, dieses Wochenende ganz viele tolle Karnevalsveranstaltungen. Heute Abend die GKKG, große Kostümsitzung. Morgen Proklamation in Pfingstel und ein paar andere Dinge. Und immer wieder was Neues, macht riesengroßen Spaß.
Wie kann ich mir das so vorstellen? Hast du da so 10, 15, 20 verschiedene Kostüme im Schrank hängen oder darf es auch mal, ich sag mal, freitags und sonntags das gleiche sein?
Ich arbeite dran, Stefan. Also ich arbeite an der Zahl der Kostüme und an meinem Mut, diese zu tragen. Aber es darf auch Wiederholung geben, denke ich, ja.
Eine nicht-karnevalistische Veranstaltung hast du für Ende Januar geplant. Was steht da an?
Richtig, ja. Nicht ich, sondern vor allem auch die CDU, der Stadtverband und ich und das tolle Veranstaltungsteam planen ein sogenanntes Glashausgespräch. Ich weiß nicht, Stefan, kennst du die Remise unten in der Altstadt in der Nähe des Rheins? Eine ganz tolle Location.
Von außen kenne ich sie, aber ich freue mich schon darauf, sie auch von innen kennenzulernen.
Genau, von innen bald. Und dort wollen wir mit der Altstadt ins Gespräch kommen, mit Gewerbetreibenden, mit Menschen, die dort auch beheimatet sind. Was sind deren Sorgen, was sind Nöte, was sind Themen für die Zukunft? Was kann die CDU tun, was kann ich tun? Sind unsere Gedanken kompatibel? Und das wird ja ein ganz tolles und ich denke auch schönes Event am 30.01. im Glashaus der Remise.
Ich kenne das Glashaus schon, weil ich gehöre mit zum Veranstaltungsteam und mit zur Orga und da ist wirklich nicht zu viel versprochen. Das ist wirklich ganz wunderbar da. So, und wir
hängen die Latten nicht zu hoch.
wir veröffentlichen den Termin auch auf deiner Website. Aber für alle, die nicht so Social Media affin sind, hast du ja auch einen öffentlichen WhatsApp-Kanal. Und den kann man abonnieren. Und zwar jeder kann den abonnieren. Wie geht das? Wie funktioniert das?
Ja, ich freue mich natürlich über neue Abonnenten und die Werbung. Vielen Dank, Silke. Ich glaube, ihr müsst unter Kanal nur suchen Heike Jüngling und dann findet ihr Heike Jüngling, ihre Bürgermeisterkandidatin und oder eure. Und dort versuche ich, ja, euch mitzunehmen auf verschiedene Dinge, auf verschiedene Veranstaltungen und ein paar Insights. Und das macht großen Spaß. Und guckt gerne rein, abonniert. Und wenn ihr keine Lust mehr habt, könnt ihr auch wieder rausgehen.
Ja, also
Der WhatsApp-Kanal,
deine
Homepage,
die Website.
heike-jüngling.de. Wir werden speziell bei der Glashausveranstaltung noch Plakate hängen. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, sich zu informieren und dir immer zu folgen. Und ich habe den WhatsApp-Kanal ja schon abonniert, logischerweise. Und ich werde vor allem das mit den Kostümen da im Blick behalten. Du postest ja auch immer mal wieder Fotos von dir und gibst so ein paar News durch. Also von dir kann man auch schon mal ein bisschen früher erfahren, wer denn vielleicht das Prinzenpaar geworden ist oder wie die Proklamation eben so war. Das alles auf deinem WhatsApp-Kanal und da werde ich das im Auge behalten, ob da auch mal hier und da ein neues Kostüm auftaucht. Also ich werde das kontrollieren und dann werden wir hier an dieser Stelle im Podcast darüber berichten. Heike, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Spaß in den nächsten Tagen und Wochen und viel Erfolg bei deiner Veranstaltung im Glashaus dann am 30. Januar.
Ja, vielen, vielen Dank und euch auch ein wunderschönes Wochenende. Auf bald!
Ja, wir werden eine Hitliste der Kostüme machen, Stefan, oder? Ganz geheim machen wir das, das werden wir der Heike nicht sagen.
Ein Top-3-Ranking machen wir. Auf jeden Fall, bin ich schon sehr gespannt drauf. Das war die vierte Folge von Kiosk Königswinter, der kommunalpolitische Podcast der CDU Königswinter. Die nächste Folge erscheint am 25. Januar, wieder mit vielen aktuellen und interessanten Themen. Also machen Sie es gut und bis bald.